Am 29. Oktober 1835 verkündet eine Glocke den Bewohnern des Rauen Hauses die Hochzeit ihres Hausvaters. Johann Hinrich Wiechern und Amanda Böhme schließen den Bund fürs Leben. Seit der Gründung der Rettungsanstalt Raues Haus 2 Jahre zuvor war die Aufbruchsstimmung ungebremst. Die ersten Kinder waren am 8. November 1833 aufgenommen worden, 3 Jungen aus schlimmsten Familien im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Inzwischen sind es 12.
Proletarierkinder aus Hamburgs dunkelsten Vierteln in gänzlicher Verwahrlosung und Verwilderung aufgewachsen. Die meisten sind unter dem Einfluss verbrecherischer und frevelhafter und trunkfälliger Eltern groß geworden. Durch Bettelei und andere Anleitung hatten mehrere es bis zur Gewohnheit des hartnäckigen Lügens und im Stehlen bis zu dem Grade gebracht, dass einer derselben sich in seinem 13. Jahr schon zu 92 Diebstählen vor der Polizei bekannte.
Ihre einschlägigen Erfahrungen machen es diesen Kindern und Jugendlichen schwer, sich an das geordnete Leben des Rauen Hauses zu gewöhnen. Vielleicht ist es das Aufnahmeritual, das ihnen das Einfinden erleichtert. Wiechern erklärt jedem Neuankömmling:
Mit deinem Eintritt in dies Haus soll alles ohne Ausnahme vollständig und für immer vergeben sein. Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel, nur mit einer schweren Kette binden wir dich hier. Du magst wollen oder nicht, du magst sie zerreißen, wenn du kannst. Diese heißt Liebe und ihr Maß ist Geduld. Das bieten wir dir. Was wir fordern, ist zugleich das, wozu wir dir verhelfen wollen. Nämlich, dass du deinen Sinn änderst und fortan dankbare Liebe übst gegen Gott und Menschen.
Der Tagesablauf im Rauen Haus ist strikt geregelt. An jedem Morgen und an jedem Abend kommen die Bewohner, Kinder wie Erwachsene, zu Andachten zusammen. Tagsüber arbeiten sie auf dem Feld oder in Werkstätten. Außerdem haben die Kinder Schulunterricht. Am Sonntag ist Zeit für Muße und für Spiele. Nur der Gottesdienst und Konfirmandenunterricht stehen auf dem Programm. Auch der biblische Wochenrhythmus ist Bestandteil des durchdachten Konzeptes des Rauen Hauses. Besonders die Kultur der kirchlichen Feiertage bringt Wiechern seinen Zöglingen bei. Mit ungewöhnlichen Ideen vermittelt er ihnen die Bedeutung des Kirchenjahres. Um den Kindern das Warten auf das Licht des Weihnachtsfestes symbolisch erfahrbar zu machen, bindet er einen Adventskranz mit 28 Kerzen, 4 weiße für die Sonntage, 24 rote für die übrigen. Viele Interessierte aus Hamburg, sogar aus dem Ausland, besuchen an Sonntagen das Rauer Haus. Spenden ermöglichen den Bau neuer Gebäude, in denen die neu zusammengewürfelten Familien leben und die Jugendlichen arbeiten können. Jede Grundsteinlegung wird zum Dankfest. Das Reich Gottes im Kleinen nimmt immer größere Formen an. Eines Tages im Frühjahr 1842 wird das Treiben auf dem Gelände durch einen Schreck unterbrochen. In der Ferne sehen die Rauhäusler, dass Hamburg brennt. 4 Tage lang wütet die Feuerbrunst in Hamburg und zerstört weite Teile der Stadt. 70.000 Menschen fliehen. Eine der Flüchtlingsstraßen führt am Rauen Haus vorbei. Wiechern und die Hausgenossen stehen plötzlich vor unerwarteten Aufgaben.
Verzweifelnde stürzten in unser Haus. Wahnsinn tobte vor unseren Toren. Bewaffnete machten die Nächte doppelt schrecklich und das Verbrechen drohte hinter unseren Zäunen. Die Erinnerung weiß nicht mehr zu scheiden, was am Tag und was bei Nacht geschehen. Unser Betsaal wurde wie ein Lazarett. In all dieser Not bewährt sich zum ersten Mal unter so harten Bedingungen der christliche soziale Geist der Anstalt. Alle wollen helfen, keiner stiehlt sich davon. Und die Solidarität der Zöglinge zeigt die Erfolge der Anstaltserziehung. Die Gehilfen werden in der Stadt, wie jede Hand, die nur zupacken kann, gebraucht. Im Rauen Haus hat dies nicht etwa ein Drunter und Drüber, sondern ein noch festeres Zusammenrücken zur Folge.
Neue Kinder erfordern mehr Brüder, die als Familienaufseher den Jugendlichen vorstehen. Im April 1834 stellt Wiechern deshalb 2 Erziehungsgehilfen ein. Einer von ihnen ist der wandernde Bäckergeselle Josef Baumgartner, der schon pädagogische Erfahrungen in der süddeutschen Armenanstalt Beugen gesammelt hat. Schon an seinem ersten Tag rettet er, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, 2 Kinder, die in den Teich gefallen sind und zu ertrinken drohen. Baumgartner ist der erste einer langen Reihe von Brüdern, später auch Schwestern, die bis heute vom Rauen Haus ausgebildet werden. Wichern ist klar, die Erziehungsgehilfen müssen nicht nur den Geist des Rauen Hauses erfassen, sondern auch das pädagogische Konzept kennen und umsetzen. Um Professionalität zu gewährleisten, genügen kurze Gespräche mit dem Vorsteher nicht. Dazu bedarf es einer systematischen Ausbildung. Andererseits ist Wichern angewiesen auf Helfer, möglichst aus Handwerksberufen, die den Kindern ein Bruder sind und sie mit Arbeitstechniken vertraut machen. Gleichzeitig stehen ihm sehr wenig Mittel zur Verfügung, diese Helfer zu bezahlen. Wichern schweben Männer vor,
welche irgendein Handwerk verstehen oder sich sonst praktisch nützlich zu machen wissen, dabei aber vornehmlich und aus Liebe zum Herrn gesonnen sind, sich dem Dienst an solchen verwahrlosten Kindern ganz hinzugeben. Da die Anstalt keinen Honorar bietet, so haben diese Gehilfen fortan in einem 4-jährigen Kursus eine intellektuelle und praktische Ausbildung zum Armenerzieherstand zu erwarten.
Wichern stellt einen Ausbildungsplan auf. Er führt viele pädagogische Impulse zusammen, die er von anderen Rettungshäusern kennt, und verleiht ihnen ein ureigenes Gepräge. Viele Elemente gehören heute zum pädagogischen Standard. Zum Beispiel die Familienstruktur.
In einem solchen kleineren, leicht und vollständig übersehbaren Kinderkreise muss es, wenn auch mit dem Aufgebot aller Kräfte, möglich zu machen sein, jene individualisierende Liebespflege über alle im Haus befindlichen Kinder gleichmäßig auszubreiten und namentlich auch über ein neu aufgenommenes Kind jene geforderte, unerlässlich feine, zarte Führung und Beaufsichtigung zur Ausführung zu bringen. Die Anstalt soll nicht so sehr das Leben einer Familie als vielmehr das Zusammenleben mehrerer zusammengehöriger Familien sein, zu welcher der Vorsteher hernach nur in einem ähnlichen Verhältnis wie der Seelsorger zur Gemeinde steht.
Zu Wicherns pädagogischen Ansätzen gehört der Grundsatz:
Die christliche Erziehung achtet in jedem Kind dessen Persönlichkeit und Eigentümlichkeit, behandelt das Kind auch demgemäß. Jedes Mittel, das Kind für das Reich Gottes und in demselben zu bilden, muss von diesem Geiste ausgegangen und durchdrungen sein.
Sich selbst sieht Wichern als Seelsorger der Brüder. Eine Art Supervision, wie sie heute in vielen sozialen und psychologischen Berufen gang und gäbe ist. An Sonntagen allerdings ist Wichern umringt von Kindern, die das Gespräch mit ihm suchen. Seine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit, aus Strenge und Humor findet bei den Kindern Anklang. Er vermeidet es zu nötigen, wirbt vielmehr darum, die guten Dinge des Lebens und des Glaubens zu erkennen. Auf gleicher Augenhöhe versucht er, den Zöglingen zu begegnen. Das geht so weit, dass er sich an einem Neujahrstag im Kreis der Kinder zu seinen eigenen Schwächen bekennt.
Ich konnte nicht umhin, mich in die Reihe derer zu stellen, die eben ihre Schuld bekannt hatten, und nannte unter anderem meine Heftigkeit und meine Trägheit im Gebet und sagte den Kindern, dass ich im Verborgenen noch viel anderes meinem Heiland zu beichten habe.
Nach einiger Zeit steht das Rauer Haus vorerst auf solidem Fundament. Einzelspenden, Einkünfte aus Wohltätigkeitsveranstaltungen und Stiftungsgelder ermöglichen einen steten Ausbau. Bei so viel Glück und Erfolg prallen die wenigen kritischen Stimmen an Wichern ab. Ein Hamburger Hauptpastor wirft ihm Geldmacherei vor. Weit gefehlt. Wicherns Einkommen entspricht auf eigenen Wunsch nur etwa dem eines Pastors, ohne Altersversorgung. Andere bezeichnen das Rauer Haus als überflüssige Konkurrenz zur städtischen Armenfürsorge oder bezichtigen Wichern der Eitelkeit. Der letzte Vorwurf lässt Wichern nur äußerlich kalt. Statt der Versuchung der Eitelkeit zu erliegen, blickt er ihr ins Auge. Das wird in seinen Tagebucheinträgen deutlich.
Man ist gar leicht sehr hoffärtig, trotz aller Selbstprüfung. Wie ein Gespenst begleitet uns der Hochmut in Gesellschaft anderer und in der Einsamkeit. Man muss Christus anrufen, dass er einen begleite und alle Zeit begegne, so wird jenes Gespenst weichen. Was für ein Sünder ist doch der Mensch! Helfe Gott zur Erlösung!
Bei den vielen Aufgaben und Plänen findet Wichern selten Zeit zum Ausruhen.
Das Leben, wie ich es führen muss, ist so bunt und mannigfaltig und deswegen freilich wenig geeignet, mich zur Sammlung des Gemütes und zur inneren Ruhe und Besinnung kommen zu lassen.
Nur selten gönnt sich Wiechern Pausen und Muße. Das Rauchen wird ihn zu einem der wenigen Genüsse, die er sich bisweilen ausgiebig gönnt. Gern stopft er sich seine Pfeife. Den Tabak dafür bewahrt er in einer geschichtsträchtigen Kiste auf. Sie stammt vom Dichter des Wandsbeker Boten, Matthias Claudius. Dessen Sohn Johannes hatte sie seinem Freund Wiechern zur Hochzeit geschenkt.